Deutschlandfunk. Hintergrund.
Atommüll. Endlose Endlagersuche für hochradioaktiven Abfall. Von Axel Schröder.
Deutschlands giftigster Müll ist über die ganze Republik verteilt. Geschützt mit Erdwällen und Stacheldraht, mit Bewegungsmeldern und Videokameras, wird der hochradioaktive Abfall in rund 1900 Castor-Behältern in 16 deutschen Zwischenlagern aufbewahrt. Eins davon steht im niedersächsischen Gorleben.
Der Behälter erfüllt ja mehrere Schutzfunktionen. Er muss beispielsweise gewährleisten, dass es nicht zu einer nuklearen Kettenreaktion kommt in dem Behälter. Das kann auch sichergestellt werden.
Tristan Zielinski arbeitet für die BGZ, die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung. Bei einem Besuch in Gorleben vor 2 Jahren führt er in die riesige Lagerhalle. 113 Castoren sind hier untergebracht. Jeder der knallgelben, roten und blauen, 4 Meter hohen und über 120 Tonnen schweren Spezialbehälter für hochradioaktives Material wird rund um die Uhr auf Dichtheit überprüft. In den Castoren befinden sich Brennelemente aus deutschen Kernkraftwerken, zum Teil immer noch mehrere hundert Grad heiß. In jedem Behälter steckt in etwa die Menge an radioaktivem Material, die beim Reaktorunfall von Tschernobyl freigesetzt wurde. Aber, sagt Tristan Zielinski von der BGZ, die Castoren würden sogar den Absturz eines Flugzeugs auf die Halle überstehen.
Die überstehen einen Kerosinbrand, sind darauf getestet und bestehen auch die mechanische Einwirkung. Man hat beispielsweise getestet, ob der Deckelbereich eines Behälters den Aufprall einer Triebwerkswelle übersteht. Da war der sichere Einschluss des radioaktiven Materials stets gewährleistet.
Dennoch sei hochradioaktiver Abfall aus 6 Jahrzehnten Kernkraftnutzung in den Lagerhallen längst nicht so sicher untergebracht wie an einem Ort tief unter der Erde, betont Wolfram König, Präsident des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung in Berlin, kurz BASE. Für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll gibt es in Deutschland schon solche sicheren Endlagerstandorte in stillgelegten Bergwerken oder zumindest konkrete Pläne dafür. Zum Beispiel das Projekt Schacht Konrad bei Salzgitter. Die Suche nach einem Endlagerstandort für den viel gefährlicheren hochradioaktiven Abfall dauert dagegen viel länger als geplant. Und das, mahnt König, berge viele Risiken. Der Krieg in der Ukraine habe das noch einmal deutlich gemacht.
Wir haben eben erfahren müssen in dem letzten Jahr mit dem Angriffskrieg, dass plötzlich etwas passiert ist, was sich vorher keiner vorgestellt hat. Dass nämlich plötzlich Kernkraftwerke als Angriffsziel genutzt wurden. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich zu überprüfen, ob die bisherigen Maßstäbe für die Sicherheitsüberprüfungen für die Zwischenlager ausreichend sind oder angepasst werden müssen.
Eigentlich sollten die ersten hochradioaktiven Abfälle schon 1999 im Gorlebener Salzstock versenkt werden. 900 Meter tief, abgeschirmt von der Biosphäre. Die Zweifel an der Eignung des Standorts, die Kritik an der politischen Einflussnahme auf die Suche und der jahrzehntelange Protest der Bevölkerung verhinderten die Gorleben-Pläne. 2016, mit der Verabschiedung des Standortauswahlgesetzes durch den Bundestag, startete deshalb die neue Suche nach einem Endlager. Das neue Suchverfahren soll die Fehler der Vergangenheit vermeiden, erklärt König. Als Präsident des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung beaufsichtigt er das Verfahren, das mehrere Kriterien erfüllen muss.
Hier sind insbesondere zu nennen Transparenz, Wissenschaftsbasiertheit, Nachvollziehbarkeit und Beteiligung frühzeitig. Die Grundlinie ist eben, Vertrauen zu schaffen in dieses Verfahren und an die Ergebnisse. Und dass die Menschen, egal wie sie zu der Endlagerung am Ende stehen, wenn das vor der eigenen Tür stattfindet, das Gefühl haben, es ist fair abgelaufen, das Verfahren.
Umweltverbände und die Anti-Atom-Szene halten das neue Suchverfahren trotz Kritik an einzelnen Details für den richtigen Weg. Aber es ist auch ein enorm zeitaufwendiges Verfahren. Der Plan, schon bis 2031 einen geeigneten Endlagerstandort zu finden, wurde längst aufgegeben. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die BGE mit Sitz in Peine in Niedersachsen, die die Suche durchführt, veranschlagt schon für die erste Phase mehr Zeit als bei der Verabschiedung des Standortauswahlgesetzes gedacht. In einem ersten Schritt hatte die BGE 90 sogenannte Teilgebiete ausfindig gemacht, die derzeit genauer untersucht werden. Im Fokus stehen Salz-, Ton- und Granitvorkommen. Über 100 Fachleute seien bei der BGE damit beschäftigt, die Massen an geologischen Daten zu prüfen, sagt Lisa Seidel, die den Suchprozess unter dem Dach der Bundesgesellschaft für Endlagerung leitet.
Wir hatten die ganze Bundesrepublik Deutschland vor uns. Also wir mussten deutschlandweit gucken. Und das heißt, wir brauchten in dem ersten Schritt einen methodischen Ansatz, wie wir ganz Deutschland erstmal durchscreenen können, sage ich mal. Und jetzt gehen wir detaillierter rein.
2027 und damit später als gedacht, sollen dann aus den 90 Teilgebieten 10 sogenannte Standortregionen ausgewählt werden, die dann in Phase 2 wiederum miteinander verglichen werden sollen. Mit Tiefbohrungen und seismischen Messungen soll der Untergrund dann durchleuchtet werden. Danach wird wieder ausgesiebt, um Ende der 2030er Jahre in die letzte, die dritte Phase zu starten. Die besten 2 bis 3 Standorte werden dann noch genauer erkundet. Im besten Fall, so Lisa Seidel, wird ein Endlagerstandort 2046 feststehen. Im schlimmsten Fall zieht sich die Suche noch hin bis 2068. Und auch dann kann dort noch längst nicht sofort Atommüll eingelagert werden, sagt der Chefaufseher der Suche, Wolfram König vom Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung.
Danach schließt sich dann noch die ganzen Genehmigungsverfahren an, da können wir 10 bis 20 Jahre ansetzen, die Errichtung des Betriebes, also es sind noch Jahrzehnte, die sich anschließen, bis wir wirklich ein Endlager dann in Deutschland haben.
Dass der Atommüll viele Jahrzehnte länger als gedacht in den Zwischenlagern aufbewahrt werden muss, führe auch zu handfesten Problemen. Schon 2034 endet zum Beispiel die Betriebsgenehmigung des Gorlebener Zwischenlagers, wenige Jahre später auch die der anderen Standorte. Und auch die Castor-Behälter waren ursprünglich nicht dafür gedacht, so lange im Einsatz zu sein. Bei der BGZ, der Gesellschaft für Zwischenlagerung, ist das Problem bekannt. Gerade wird erforscht, ob die an sich sehr robusten Castor-Behälter den Strahlenmüll auch noch in einigen Jahrzehnten von der Außenwelt abschirmen können. Mike Stuke arbeitet in der Forschungsabteilung der BGZ und nimmt mit seinem Team alle Einzelteile der massiven Stahlbehälter unter die Lupe.
Bisher hat keine Dichtung versagt und wir haben jetzt ein Forschungsprogramm aufgelegt, auch schon länger, das heißt M-Store. Da wird jetzt die Alterung simuliert. Das heißt, diese Dichtungen, die werden jetzt bei verschiedenen Temperaturen für verschiedene Zeiträume mit verschiedenen Drücken untersucht und dann wird geschaut, wann oder ob ein Druckverlust stattfindet und wenn ja, wie groß der ist.
In jedem Behälter stecken über 5000 Meter lange sogenannte Hüllrohre, aufgefüllt mit stark strahlenden Uranpellets. Diese Hüllrohre könnten auf Dauer spröde werden, sagt der Wissenschaftler Mike Stuke. Nur was das wiederum für Folgen haben könnte, das sei noch nicht abschließend erforscht. In Großexperimenten hat das Forschungsteam schon versucht, den Castor zu durchleuchten, eine Art MRT zu erstellen. Bislang sei es aber noch nicht möglich, ein klares Bild aus dem Inneren der mächtigen Atomfässer zu bekommen. Stuke ist aber vorsichtig optimistisch, dass die Castoren auch in den kommenden Jahrzehnten ihren Inhalt sicher von der Außenwelt abschirmen können.
Der wird nicht wegrosten. Dafür ist er viel zu groß und viel zu dick. Und auch die Dichtungen, die wir bis jetzt untersucht haben, da gibt es keinerlei Hinweise, dass die irgendwann schlagartig versagen. Natürlich werden Sie niemanden finden, der aus wissenschaftlicher Sicht sagt, für die nächsten 100 Jahre ist alles sicher.
Am Ende müssen die Castoren dann in über 50 Jahren auch noch den Transport ins Endlager per LKW oder Schiene überstehen. Wolfram König wünscht sich daher mehr Tempo bei der Endlagersuche. Selbst eingreifen kann er als Leiter der Aufsichtsbehörde aber nicht.
Ich kann der BGE nicht sagen, mach mal schneller, weil ich steuere das Unternehmen nicht. Das ist das Missverständnis. Die Aufsicht ist dazu da, zu kontrollieren, ob gesetzliche Vorgaben von dem Unternehmen anständig umgesetzt werden.
Vor allem würde ein unzulässiges Eingreifen von Königs Aufsichtsbehörde die Legitimität des ganzen Suchverfahrens untergraben. Und das sei nun ohnehin schon geschwächt, befürchtet der Base-Präsident. Denn je länger der Prozess sich hinziehe, desto weniger Bürgerinnen und Bürger könnten bereit sein, sich einzumischen, fürchtet er. Dabei sollte die öffentliche Beteiligung eigentlich der große Vorteil des neuen Suchverfahrens sein. Asta von Oppen engagiert sich vom niedersächsischen Gartow aus, 8 Kilometer Luftlinie von der Castor-Halle in Gorleben entfernt, schon ein halbes Leben lang für den Ausstieg aus der Atomkraft und streitet jetzt im sogenannten Planungsteam Forum Endlagersuche für ein möglichst überzeugendes Suchverfahren.
Ich vertrete den Landkreis Lüchow-Dannenberg und die sind alle glücklich, von der CDU über die FDP bis zu den Sozialdemokraten und Grünen, dass ich ihnen die Arbeit abnehme und in diesen Gremien mich beteilige. Und die sagen mir, sag uns Bescheid, wenn es wichtig wird. Also so läuft es im Moment.
Im Planungsteam Forum Endlagersuche begleiten Mitglieder der Zivilgesellschaft aus Kommunen und Umweltverbänden das Suchverfahren. Die regelmäßigen Konferenzen, die nächste findet online und in Präsenz schon Mitte November in Halle statt, sind offen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Asta von Oppen sieht das neue Suchverfahren auf dem richtigen Weg, trotz der langen Verzögerungen bei der Standortsuche.
Das Verfahren ist auf jeden Fall um vieles besser, als wir jemals hatten. Auch weltweit ist es ein besonders gutes Verfahren, würde ich sagen. Und deswegen mache ich mir auch nicht so viel Sorge. Und Zeit ist das eine, aber das andere ist Qualität. Und ich glaube, nur wenn jetzt die Menschen später wissen, dass es eine gute Qualität hatte, dass sie dann auch das akzeptieren können.
Sorgen darum, dass sich heute erst wenig Menschen für das Projekt interessieren und sich einbringen, macht sich Asta von Oppen nicht. Das werde sich bald ändern, spätestens 2027, wenn feststehen sollte, in welchen Gegenden die 10 Standortregionen liegen. Wenn die Menschen vor Ort merken, wir könnten tatsächlich Endlagerstandort werden. Anders als die Gesellschaft für Zwischenlagerung hat Asta von Oppen eher Bedenken, wenn es um die Sicherheit der 16 auf ganz Deutschland verteilten Zwischenlager und der Castoren geht. Es gäbe zwar neuere Lager, die sehr robust gebaut und zum Beispiel mit Kerosinablaufrinnen auch auf Flugzeugabstürze vorbereitet sind. Andere, wie die Lagerhalle in Gorleben, böten dagegen weniger Schutz.
Wenn die Zwischenlager vernünftig gebaut werden, zum Beispiel eben ein neues Lager hier vor Ort gebaut wird oder um das Bestehende herum eine vernünftige Sicherung stattfindet, wie zum Beispiel die Zwischenlager, die in den Niederlanden sind, die also sehr dicke Wände haben, dann brauchen wir uns nicht so große Sorgen zu machen. Jetzt, wie es jetzt ist, das möchte ich nicht, dass das 80 Jahre noch so steht.
Mehr Sicherheit bieten in den niederländischen Zwischenlagern auch die sogenannten heißen Zellen. Hightech-Werkstätten, in denen defekte Castoren geöffnet und repariert werden können. An den deutschen Zwischenlagerstandorten gibt es diese Möglichkeit nicht.
In jedem Lager muss es die Möglichkeit geben, entweder ein vernünftiges Reparaturkonzept anzuwenden, was es bisher noch nicht gibt, oder sich den Abtransport zu überlegen zu einer zentralen heißen Zelle. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen, dass wir an einem Punkt in Deutschland die Möglichkeit haben, Castoren zu öffnen.
Eine Beschleunigung des Verfahrens würde dagegen keinen Ausweg aus dem Atommülldilemma bieten, findet Asta von Oppen. Stark verkürzen lasse sich das im Standortauswahlgesetz festgelegte Suchverfahren ohnehin nicht, sagt Lisa Seidel von der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Dazu sei das Generationenprojekt Endlagersuche mit seinen vielen Variablen einfach zu komplex. Ein Blick ins Ausland zeige, außer in Finnland gäbe es auch in anderen Ländern noch keine fertige Lösung für die Endlagerung von hochradioaktivem Müll.
Wo wir bestimmt auf die Tube drücken können, sind, wo wir können noch schauen, wo können wir noch Arbeiten parallelisieren. Also wirklich auch gucken, wie können wir die Zeiträume, die dann halt nach dem Vorschlag der Standortregion dann auch entsprechend kommen, schon so vorbereiten, dass dann die Zeiträume auch wirklich so gering sind am Ende. Also möglichst da auch frühzeitig die Arbeiten so nebeneinander stellen, dass da eine Prüfung schon frühzeitig beginnen kann. Dass man auch frühzeitig anfängt, die Beteiligungsformate schon einzurichten, damit das alles keine serielle Abfolge ergibt.
Eine ganz andere Gefahr der Verschleppung droht dem neuen Suchverfahren Kritikern zufolge aus dem politischen Raum. Das erlebt gerade die gebürtige US-Amerikanerin Miranda Schröers, Professorin für Umwelt- und Klimapolitik in München und Co-Vorsitzende des Nationalen Begleitgremiums. Neben dem BASE und der BGE ist dieses nationale Begleitgremium, das NBG, der dritte im Gesetz vorgesehene Player bei der Endlagersuche. Vertreten sind dort 18 Menschen aus Wissenschaft und Politik, aus der Zivilgesellschaft und Verbänden, die sich einbringen wollen. Das NBG soll das Verfahren überparteilich und kritisch begleiten, darf Akteneinsicht bei der BGE nehmen und kann aus seinem Etat externe Gutachten in Auftrag geben. Alle Sitzungen sind öffentlich und werden live im Internet übertragen. Im Moment sei das NBG aber nicht handlungsfähig, betont Miranda Schröers, denn seit März blockiere die bayerische Landesregierung die turnusmäßige Neubesetzung des Gremiums. Bayern wolle seinen Einfluss im eigentlich überparteilichen NBG über möglichst viele bayerische Vertreterinnen und Vertreter absichern. Dabei sei Bayern mit Miranda Schröers und dem einstigen Ministerpräsidenten Günter Beckstein von der CSU schon überproportional gut im NBG vertreten. Noch mehr Vertreterinnen oder Vertreter aus dem Freistaat brauche es eigentlich nicht, so die Professorin.
Wir als Mitglied des Nationalbegleitgremiums sehen das nicht als eine Frage. Für uns ist eher die Frage der Expertise der Personen wichtig, nicht von welcher Regionen die stimmen.
Im alten wie im neuen Koalitionsvertrag betonen CSU und Freie Wähler, die bayerische Geologie sei einfach nicht geeignet, um dort hochradioaktiven Müll einzulagern. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks antwortet ein Sprecher des bayerischen Umweltministeriums, die Auswahl der Vertreter der Länder laufe. Die Abstimmung zwischen den Bundesländern sei noch nicht abgeschlossen. Auch der genaue Zeitpunkt für die endgültige Festlegung stehe noch nicht fest. Kritik dazu kommt auch aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Das Ressort von Ministerin Steffi Lemke von den Grünen hat die Fachaufsicht über das BASE. Auch die Bundesgesellschaft für Endlagerung gehört zum Geschäftsbereich des Ministeriums. Christian Kühn, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, hofft, dass bald wieder alle Stellen im nationalen Begleitgremium besetzt werden können.
Da ist schon mein Wunsch, dass wir jetzt auch nach der bayerischen Landtagswahl diesem Gremium auch dann das neu besetzen, damit eben diese Zwischenzeit aufhören kann und das auch mit seiner Arbeit loslegen kann. Und deswegen ist diese Hängepartie, die wir im letzten Dreivierteljahr jetzt erlebt haben, auch schlecht für das Verfahren und macht mir auch Sorge. Ja.
Mit Blick auf die Verzögerungen bei der Standortauswahl ist Christian Kühn optimistisch. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung solle sich die Zeit nehmen, die für eine sorgfältige erste Eingrenzung der potenziellen Endlagerstandorte nötig ist. 2027 würden dann nicht mehr 90, sondern nur noch 10 Gebiete zur Auswahl stehen.
Und ich gehe auch davon aus, dass dann Beteiligung richtig greifen wird, dass wir jetzt ein Stück weit in der Zwischenphase sind. Aber dennoch werden wir dann uns noch mal genau anschauen müssen, wo wir nachjustieren müssen, damit wir dann eben nicht Mitte der 60er Jahre rauskommen bei der Entscheidung, wo das Lager ist, sondern eher Mitte der 40er Jahre.
Mehr Gelassenheit im Umgang mit den Verzögerungen mahnt Asta von Oppen an. Als Gorleben-Aktivistin habe sie erlebt, wie fatal sich die Einmischung der Politik auf die Endlagersuche auswirken kann.
Die Qualität dieses Verfahrens ist ja die, dass es eben wissenschaftlich begründet sein soll und nicht der politischen Einflussnahme unterliegt. Und wenn das in Frage steht, dann werden die Leute sich abwenden. Und dann kann ich nur immer wiederholen, dann geht es wieder vor Gericht und dann geht es wieder auf die Straße. Und das sollte uns nicht passieren.
Das war der Hintergrund. Atommüll, endlose Endlagersuche für hochradioaktiven Abfall von Axel Schröder. Redaktion Nina Vogt.